Ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Morgen. Und ihr werdet noch merken, dass ich immer sehr viel trinke, wenn ich predige. Das ist irgendwie. Ich lasse sie gleich aufstehen am besten. Wohl wahr. Ja, ich möchte euch ganz kurz vorher erstmal so ein bisschen hineinnehmen, wie das ist zu predigen. Es hat mal ein Prediger gesagt, Predigen ist eigentlich was Unmögliches. Und ich empfinde das auch so, denn man weiß, Gott will reden und man steht so dazwischen als Gefäß und fühlt sich sehr unwürdig, das zu tun und denkt, oha, Herr, wie soll ich das machen? Wie soll ich das weitergeben, was du auf dem Herzen hast? Ne? Man sieht das so als Vision vor sich und denkt, oh Herr, das ist so schön. Aber ich bin ja noch dazwischen. Und es ist wirklich so. Und es ist wirklich ein Stück weit auch wirklich die Not eines Predigers, predigen zu müssen, weil man denkt, ich kann es ja eigentlich nur schlechter machen. Also das, was schon da ist, ist so toll. Und warum muss ich das jetzt machen? Und das ist wirklich so. Und ich glaube, auch heute Morgen will der Herr wirklich reden. Und es ist wirklich mein Gebet, dass er damit durchkommt. Und ja, schaut weg von den menschlichen Schwächen, die da zwischendrin sind. Das meine ich wirklich ganz ernst. Und es war halt auch schon im Gebet so, dass der Herr wirklich was tun möchte, dass er durchkommen möchte. Und auch wenn ich heute eigentlich über das Thema Ehe predige, eigentlich geht es nur darum, dass wirklich Gott mehr da ist einfach. Ne? Dass Gottes Gegenwart mehr da ist. Das ist das eigentliche Thema. Und ich möchte direkt mal loslegen mit Jeremia, Jeremia 16. Ich empfehle euch mitzulesen. Genau, ich habe einige Bibelstellen heute. Und da geht es darum, dass Gott dem Volk Israel, also das ist jetzt nicht für uns, aber es illustriert etwas. Da sagt Gott dem Volk Israel wirklich Gericht an und sagt, es wird das auf euch kommen, es werden Krankheiten auf euch kommen, ich werde den Frieden vom Volk wegnehmen und so weiter. All das sagt der Herr da. Und wirklich ganz, ganz schlimme Androhungen, so das Schwert wird kommen, der Hunger wird kommen und das haben wir ja auch sehr oft im Alten Testament. Und dann erklärt Gott, warum das so ist. Und zwar steht das ab Vers 10 und das möchte ich mal lesen mit euch. Und es soll geschehen, wenn du diesem Volk all diese Worte verkündigst, also all das Schlimme, was da kommen soll, und sie zu dir sagen, warum hat der Herr all dieses große Unheil über uns ausgesprochen? Was ist unsere Schuld und was unsere Sünde, die wir gegen den Herrn, unseren Gott, begangen haben? Dann sollst du zu ihnen sagen, weil eure Väter mich verlassen haben, spricht der Herr, und anderen Göttern nachgelaufen sind und ihnen gedient und sich vor ihnen niedergeworfen, mich aber verlassen und mein Gesetz nicht beachtet haben. Und ihr es noch schlimmer getrieben habt als eure Väter. Und siehe, ihr folgt ein jeder der Verstocktheit seines bösen Herzens, ohne auf mich zu hören. So werde ich euch aus diesem Land wegschleudern in ein Land, das ihr nicht kennt, weder ihr noch eure Väter. Dort werdet ihr anderen Göttern dienen, Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade schenke. Und der Herr sagt vorher diese Dinge, da werden andauernde Krankheiten kommen und all diese Sachen. Und dann begründet er es dort und dann sagt er, und dann sagt erstmal das Volk, warum denn? Was haben wir denn Schlimmes getan? Wir machen doch alles so, wie wir es machen sollen. Was ist denn unsere Sünde? Was ist unsere Schuld? Und dann sagt der Herr es ihnen und sagt, hier in Vers, also genau, sagt er dann an der Stelle, weil eure Väter mich verlassen haben, spricht der Herr, und ihr dann da noch weiter in diesen Wegen gegangen seid. Und das empfinde ich auch, wie gesagt, das ist ursprünglich an das Volk Israel geschrieben, aber das trifft auch uns Christen. Wir denken immer, warum fließt denn der Segen nicht so? Wo ist denn das Problem? Wir machen doch alles so, wie wir es gelernt haben. Wir machen unsere Gottesdienste so, wir beten so und so weiter. Und trotzdem ist da nicht so viel Segen. Und dann ist mir da, wo ich das gelesen habe, so klar geworden, dass schon unsere Väter, sage ich mal in Anführungsstrichen, also auch die Christen vor uns schon, Gottes Wege oft in bestimmten Bereichen so sehr schon verlassen haben, dass wir da einfach nur noch drin trampeln in diesen Wegen, die eigentlich überhaupt nicht im Wort Gottes so drinstehen. Ne? Und wir gehen einfach weiter in diesen Wegen und wundern uns dann halt, warum der Segen nicht fließt. Dann kommt eben, was wir vorhin auch schon gehört haben, Hoffnungslosigkeit oder ja, das klappt eh nicht und ich habe schon so oft dafür gebetet. Und der Herr sagt, nee, ihr müsst da ein bisschen tiefer zurückgehen mal und gucken und eure Wege anschauen, ob die richtig sind. Und auch wenn ihr selber das nicht verbockt habt, das ist vielleicht schon seit Generationen so. Wir haben auch schon über Generationen gesprochen. Und ich glaube, das ist, was der Herr tun möchte. Eben nicht mit dem Zeigefinger oder so, sondern sagen, kommt, wir untersuchen mal, was eigentlich nicht so ist, wie es sein soll. Und das trifft auch auf das Thema Ehe zu. Und auf das Thema Mann und Frau und so weiter. Und ich würde euch da mal ein ganz kleines Beispiel geben. In 4. Mose 30. Da geht es um das Thema Gelübde. Wenn jemand ein Gelübde gegeben hat, wann er es halten muss, wann er es nicht halten muss und so weiter. Aber da steht eigentlich noch was viel Interessanteres, finde ich. Also jetzt, da stehen ganz viele interessante Sachen, aber habt ihr das? 4. Mose? 4. Mose 30. Und Mose sprach zu den Söhnen Israel nach allem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Also das kam direkt von Gott. Und Mose redete zu den Häuptern der Stämme der Söhne Israel und sagte, das ist es, was der Herr geboten hat. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Eid schwört, ein Enthaltungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen. Nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. Und wenn eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Enthaltungsgelübde auf sich nimmt, im Haus ihres Vaters in ihrer Jugend, und ihr Vater hört ihr Gelübde oder ihr Enthaltungsgelübde, das sie auf ihre Seele genommen hat, und ihr Vater schweigt ihr gegenüber, dann sollen alle ihre Gelübde gelten. Und jedes Enthaltungsgelübde, das sie auf ihre Seele genommen hat, soll gelten. Wenn aber ihr Vater ihr gewehrt hat an dem Tag, als er es hörte, so sollen ihre Gelübde und ihr Enthaltungsgelübde, die sie auf ihre Seele genommen hat, nicht gelten. Und der Herr wird ihr vergeben, weil ihr Vater ihr gewehrt hat. Und wenn sie etwa die Frau eines Mannes wird und ihre Gelübde auf ihr sind, oder ein unbedachter Ausspruch ihrer Lippen, mit dem sie ihre Seele gebunden hat, und ihr Mann hört es und schweigt ihr gegenüber an dem Tag, da er es hört, dann sollen ihre Gelübde gelten. Und die Enthaltungsgelübde, die sie auf ihre Seele genommen hat, sollen gelten. Wenn aber ihr Mann an dem Tag, da er es hört, ihr wehrt, dann hebt er ihr Gelübde auf, das auf ihr ist, und den unbedachten Ausspruch ihrer Lippen. Und so geht das dann immer weiter. Und dann wird noch die Witwe und die Verstoßene erwähnt. Und so geht das immer weiter. Und dann steht es unten nochmal als Zusammenfassung. Das sind die Ordnungen, die der Herr dem Mose geboten hat, zwischen einem Mann und seiner Frau. Zwischen einem Vater und seiner Tochter in ihrer Jugend im Haus ihres Vaters. Und wir haben da auch schon mal was erlebt in der Richtung, das erzählen wir vielleicht ein andermal, das war echt auch toll. Aber was mir hier aufgefallen ist, und das meine ich einfach nur, ich glaube, Gott hat andere Ordnung und Gedanken, als wir sie heute haben, und die sind schon, glaube ich, seit Generationen ein bisschen durcheinander. Was hier zum Beispiel steht in dem letzten Vers, und ich will daraus kein Gebot machen, aber es ist eine andere Richtung, als wir sie heute haben. Das sind die Ordnungen, die der Herr dem Mose geboten hat, zwischen einem Mann und seiner Frau, zwischen einem Vater und seiner Tochter in ihrer Jugend im Haus ihres Vaters. Diese Frau, die ist entweder im Haus ihres Vaters oder bei ihrem Mann. Versteht ihr? Ich werde da noch später mehr drüber reden. Aber was mir aufgefallen ist, die ist ja gar nicht ein Jahr in Australien und in der WG und hier unterwegs und da, sondern sie ist im Haus ihres Vaters und bei ihrem Mann später. Das fand ich ganz erstaunlich. Wie gesagt, ich werde da später nochmal drauf zurückkommen. Aber die Bibel hat ein anderes Konzept, sage ich mal, wie wir leben sollten. Das ist wirklich nur die Bibel. Da steht hier, die Frau ist erst im Haus ihres Vaters in ihrer Jugend und dann ist sie bei ihrem Mann. Ich komme da später nochmal drauf zurück, warum ich euch das erzählt habe. Genau, wir springen mal ins Neue Testament. Und ich finde dieses Thema Mann, Frau, Ehe, das ist ja nicht so ein leichtes Thema, weil es ja da auch viele ja, kontroverse Ansichten gibt. Und ich möchte mal gleich mit den kontroversen Ansichten beginnen. Wir gehen mal in 1. Korinther 14. Erster Korinther 14. Ja? Vers 34. Und es ist wirklich einfach nur die Bibel. Und wie gesagt, lasst mal alle Gedanken erstmal weg. Wir wollen erstmal nur lesen, ja? Weil das sind ja, ich meine das wirklich ernst, weil da ist so viel Müll erzählt worden drüber, dass man das fast gar nicht mehr lesen kann, ohne Gedanken sich darüber zu machen. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Solche Worte stehen da und dann haben die Christen da, die einen haben das so ausgelegt, die anderen so und jeder hatte seine Meinung dazu und die einen finden das toll, dann endlich streng und die anderen, ja, das gilt nur für damals und solche Gedanken hat man sich gemacht. Ich lese es einfach nur erstmal vor, ja, ihr werdet noch sehen, warum. Ähnlich ist es im 1. Timotheus, lese ich mal eben schnell vor, braucht ihr nicht alles immer nachschlagen, weil wir wollen noch im 1. Korintherbrief bleiben. Da steht, eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Ja, eindeutige Worte erstmal. Daraus haben eben, also da gibt es dann verschiedene Theorien, wie man das zu bewerten hat, diese Gedanken. Ich habe es gerade schon ein bisschen kurz angerissen, ich führe es doch nochmal aus. Also, dann gibt es zum Beispiel bei der ersten Bibelstelle die Auslegung, bei diesem Satz, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen eure Frauen in den Gemeinden schweigen, dass, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, eigentlich zum Satz davor gehört, da eigentlich ein Punkt hingehört und deswegen es eigentlich nur heißt, eure Frauen sollen schweigen und das bezieht sich dann auf die Gemeinde in Korinth, weil die besonders geschwätzig waren, die Frauen. Das gibt es ja zum Beispiel als Auslegungsmodell. Andere, wie gesagt, Gemeinden bestimmter Couleur, die sagen, das steht jetzt so da drin, also müssen wir das jetzt so machen und wenn wir das nicht machen, dann gibt es was. Und da gibt es so verschiedene Ansätze, was man macht mit solchen Versen. Aber sie stehen da und das aus gutem Grund. Und dazu möchte ich mal mit euch zum 1. Korinther 7 springen. Da geht es in dem Kapitel geht es um die Unverheirateten. Und mir geht es gar nicht jetzt um den Inhalt, sondern eher um den Wortlaut. Denn es ist ganz interessant, mit wem Paulus da spricht in diesen paar Versen. Ab Vers 25 lesen wir das einfach mal. Wie gesagt, über die Unverheirateten heißt das. Weiß nicht, ja. Genau. Und da steht. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, also dass man nicht heiratet, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein, wie Paulus eben auch unverheiratet. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber möchte euch schonen. Ich lese noch einen Vers weiter. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und so weiter. Ganz interessant ist in diesen paar Versen, mit wem Paulus da spricht. Erst spricht er die Männer an, sagt du, wenn du keine Frau hast, oder wenn du eine Frau hast, suche keine Frau und so weiter. Wenn er von den Frauen redet, dann sagt er immer sie. Die spricht er nicht direkt an. Wenn die Jungfrau, und dann kommt wieder Bruder, Brüder, wenn ihr das und das macht. Also die Männer, die spricht er an und die Frauen nicht. Und das finden wir auch in anderen Briefen, also es ist jetzt nicht nur bei Paulus so, zum Beispiel Jakobus, habe ich mal angeschaut. Im ersten Kapitel sagt er 4-mal Brüder und keinmal Schwestern, 3-mal das Wort Mann und ich glaube 1-mal das Wort Schwester. Und da Paulus die meisten Briefe geschrieben hat, haben da auch wieder die Theologen haben wir gerattert, warum ist das so? Du, aber die Jungfrau. Bei der ersten Stelle sind sie drauf gekommen, das muss eben irgendwie so ein Abschreibefehler sein, da fehlt ein Punkt und deswegen gilt das nicht für alle Frauen. An der Stelle hat man dann draus gemacht, dass Paulus eben frauenfeindlich ist. Ja, doch, das ist so. In der Theologie geht man davon aus, dass Paulus frauenfeindlich ist, bis hin, dass manche sogar unterstellen, er hätte so eine Art Trauma oder so mit Frauen und kann deswegen nicht umgehen mit ihnen. Und also da gibt es die wildesten Auslegungen. Das ist total herrlich.
Ich habe mal eine Frage.
Ja.
War der schwul?
Ich glaube nicht, nee. Bin ich überzeugt von, dass er das nicht war. Genau. Also da gibt es ganz verschiedene Ansichten. Die einen versuchen das eben zu streichen, die anderen betonen das in manchen Gemeinden, sagen, ja, das ist so und dann kommt ja dieses Kopftuchthema noch hinzu und so weiter. Und dann wird es ja ganz wild. Und da haben halt alle so immer so versucht, Lösungen zu finden. Zum Beispiel die Lutherbibel 2017. Ich gebe gleich schon mal eine Nicht-Kauf-Empfehlung. Die macht zum Beispiel aus dem geliebte Brüder bei Jakobus, macht sie dann einfach meine Brüder und Schwestern. Ist auch eine Lösung, ne? Also einfach die Bibel umschreiben. Steht nicht im Text drin. Aber dann hat man halt was, was alle mit einschließt und das grenzt niemanden aus und so weiter. Aber das ist das, was ich am Anfang sagte. Ich glaube, es ist das falsche Konzept von dem Thema Mann und Frau. Und Paulus war, glaube ich, nicht frauenfeindlich, auch nicht schwul oder sonst irgendwas, sondern hat sich was gedacht. Und er hat an einer Stelle hier, die ich auch schon vorgelesen habe, da sagt er nämlich was ganz Entscheidendes, nämlich nochmal im 1. Korinther 14. Da sagt er nämlich in Vers 34, wo wir gerade schon waren, diese Stelle, wo man dann eben versucht, das irgendwie anders auszulegen, da sagt er, ich lese es nochmal vor, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Dann habe ich gedacht, wie auch das Gesetz sagt, das ist ein Hinweis, wie wir das Ganze verstehen müssen. Und das Gesetz, wisst ihr wahrscheinlich, sind vorrangig die 5 Bücher Mose. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mal ganz an den Anfang zurückgehen, um dieses Thema zu verstehen und bin dann in 1. Mose gelandet. Und das könnt ihr ja mit mir mal aufschlagen. Da bleiben wir nämlich einen Moment. 1. Mose, Kapitel 2. Und da kommen wir jetzt wirklich in den Bereich, was Gott sich bei Mann und Frau wirklich gedacht hat. Und da werden wir sehen, dass das nicht frauenfeindlich oder sonst was ist, sondern genau das Gegenteil. Und zwar 1. Mose 2, das kennt ihr alle, die Schöpfung, also Gott hat vorher Adam geschaffen, hat da noch Adam noch nicht geschaffen, stopp, in Vers 18 hat er ihn noch nicht geschaffen, er hat Adam geschaffen so, aber noch nicht Eva. Und in Vers 18, 2,18, wie gesagt, ich empfehle euch immer mitzuschreiben, Bibeln dabei zu haben, liebe Leute. 1. Mose 2,18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Haben wir das hier? Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte auch ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Also Gott hatte erst aus dem Erdboden hatte er Adam gemacht und dann hat er gemerkt, Adam ist einsam und hat dann aus dem Erdboden all die verschiedenen Tiere gemacht und die belebt und zu ihm gebracht, aber es war keine Hilfe, die ihm entsprach dabei. Wörtlich heißt es auch, als sein Gegenüber war nichts dabei. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Und das ist ganz interessant hier vom Hebräischen. Hier steht, also das ist ja im Deutschen so ein bisschen komisch, diese Übersetzung. Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und ich glaube, Luther war der Erste, der da Männin übersetzt hat. Und das klingt ja doch ein bisschen eigenartig irgendwie. Und das liegt daran, dass das Wort, das hebräische Wort für Mann ist Ish. Und das Wort für Frau ist Isha. Also Isha ist eigentlich das gleiche Wort wie Ish, nur mit einer weiblichen Endung. Ja, so ähnlich sind sich die beiden. Und das Interessante ist, erst hat Gott all diese anderen Wesen erschaffen, hat die zu ihm gebracht und Adam konnte nicht so viel damit anfangen. Er hat sie benannt, er hat sicher auch seine Freude dran gehabt, aber er konnte nichts mit ihnen anfangen. Und dann hat Gott aber Eva geschaffen. Und die Frage ist, warum Eva Adam nun als Gegenüber gepasst hat. Und das liegt daran, dass sie, dass all diese Wesen, die vorher da waren, die waren aus einem fremden Material gemacht. Ja? Die waren aus einem anderen Erdboden. Und das passte nicht zu Adam. Was zu Adam passte, war das, was aus ihm selbst, aus dem eigenen Material gemacht wurde. Auf Adam fiel der Schlaf und aus ihm, aus seiner Seite, Rippe, egal wie man es übersetzt, daraus wurde Eva gemacht. Und das hat perfekt zu ihm gepasst, weil es das gleiche Material ist wie er. Ja? Und dann hat Gott Eva zu Adam zurückgebracht und die beiden sollten wieder, wie es dort heißt, zu einem Fleisch werden. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass wir das begreifen. Gott hat aus Adam Eva gemacht und deswegen passt Eva zu Adam. Irgendwas Fremdes hätte nicht gepasst, auch wenn es ähnlich ausgesehen hätte oder so. Manche Menschen glauben ja, dass wir vom Affen abstammen und so weiter. Da gab es vielleicht irgendwelche Affen, die ähnlich aussahen, keine Ahnung. Aber das hat alles nicht gepasst, weil es musste aus Adam kommen. Und nur die aus Adam geschaffene Eva passte zu Adam und war sein perfektes Gegenüber. Und das ist auch schon ein Gedanke hinter dem, was Ehe eigentlich ist. Und deswegen werden die beiden, die mal ein Material waren, wieder zu einem Fleisch. Ja? Und das ist wörtlicher gemeint, als wir das denken. Und das ist was wir erstmal begreifen müssen. Das haben wir vielleicht irgendwo in der Bibel schon mal gelesen. Ja, wir werden zu einem Fleisch und so weiter. Aber das ist ernst gemeint. Ja? Und unsere Frauen oder unsere Männer, das ist ganz, ganz ernst gemeint. Adam wurde geschaffen und Eva wurde aus Adam entnommen und wieder zu ihm zurückgeführt. Und deswegen sind die beiden ein Fleisch. Und das ist nicht nur so eine nette Metapher, um das zu umschreiben oder so, sondern die beiden, Adam und Eva, waren ja wirklich ein Fleisch. Sie stammten ja aus dem gleichen Material. Sie waren ja wirklich ein Fleisch. Und das ist der erste Prozess, dass Adam, dass Eva aus Adam gemacht wurde. Und der zweite ist eben, dass Eva zu Adam wieder zurückgeführt wurde und die beiden zu einem Fleisch wurden. Und Paulus sagt sogar, das ist ein großes Geheimnis, ja? Dass die beiden ein Fleisch werden. Das ist ein großes Geheimnis. Und das ist es tatsächlich. Denn wenn man das mal verstanden hat, dass man wirklich mit seinem Ehepartner ein Fleisch ist, ja, warum soll man dann noch streiten? Ja, warum denn? Wenn man ein Fleisch ist, das ist doch dämlich, oder? Ist das nicht hirnverbrannt? Sagt Jesus nicht an einer Stelle, das Haus, das mit sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen? Ja, das sagt er an einer Stelle. Wir gehen mal zu Epheser, denn Paulus hat auch darüber geschrieben. Und zwar in Epheser 5. Ich sage, es lohnt sich, wenn ihr mitlest. Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Die Übersetzung, also ich hätte es anders übersetzt und das geht vom Griechischen auch her. Eigentlich steht hier, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben als ihre eigenen Leiber. Denn sie sind ihre eigenen Leiber. Denk dran, das ist ein großes Geheimnis. Dann geht es weiter. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ja, wir haben diese Worte schon oft gelesen, aber es ist die Wahrheit. Ja, es sind nicht, oft lesen wir die Bibel so, ja, das sind nette Vergleiche, so verstehe ich das gut. Nein, die Bibel ist voller Wahrheiten, die unser Leben wirklich verändern, wenn wir sie glauben. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, sagt er. Wir gehen da gleich noch weiter an der Stelle. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ja, das ist eigentlich egal, ob du es glaubst oder nicht, es ist so. Wenn du deine Frau heiratest, dann werdet ihr zu einem Fleisch. Auch wenn du es nicht glaubst. Es ist trotzdem so. Und Paulus nennt es wirklich ein großes Geheimnis. Und wie gesagt, das erste Wunder war, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und das zweite, dass er sie hat zu einem Fleisch werden lassen. Und das ist was, was wir, also wo es besser ist, wenn wir das dem Herrn wirklich glauben, dass das so ist, ja. Dass wir ein Fleisch sind, eine völlige Einheit. Und Paulus hat das so sehr geglaubt, dass man zu einem Fleisch wird, dass er ganz, ganz doll vor Hurerei gewarnt hat. Weil er hat gesagt, 1. Korinther 16 ist es, glaube ich, da sagt er, alle Sünden, ja, jede Sünde ist außerhalb des Leibes. Ob du rauchst oder zu schnell fährst oder irgendwas tust, jemandem wehtust, oh, dankeschön. Das sind alles Sünden, die außerhalb des Leibes sind. Aber eine Sünde, sagt er, ist innerhalb des Leibes. Und das ist Hurerei. Und warum? Weil Paulus sagt es so ganz drastisch. Ich gucke doch mal ganz schnell. Ich habe das hier auch aufgeschrieben. 1. Korinther 6 ist es. Das lesen wir lieber im Original. 1. Korinther 6. Wir fangen mal bei Vers 12 an. Ja? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jenen zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken. Auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Ja, also er meint hier mit Glieder wirklich Teile dieses Leibes. Er meint das ganz plastisch, nicht als Vergleich. Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Und dann zitiert er es nochmal, wie an der anderen Stelle. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Ja, also so ernst nimmt er das. Später spricht er noch davon, dass Hurerei eben eine Sünde ist, die innerhalb des Leibes ist. Ja, also es ist wirklich ernst gemeint, dieses ein Fleisch sein. Und man wird wirklich zu einem Fleisch. Deswegen sagt er, es ist ein großes Geheimnis. Mag jemand das mal aufmachen? Dann. Dankeschön. Und das ist der erste Gedanke, den wir wirklich verstehen müssen in der Tiefe. Das ist kein netter Vers, das ist kein, ach danke, das ist kein Vergleich, sondern du und dein Mann, du und deine Frau, ihr seid ein Fleisch. Und Hurerei ist, möchte ich wirklich mal behaupten, gerade wenn man die Bibel mal quer liest, eine der schlimmsten Sünden, weil man damit wirklich ein Fleisch wird mit einer anderen Person. Und das ist eine geistliche Realität und kein Spruch oder sowas. Oder, naja, kann man sich ja mal entschuldigen. Also ich meine, wir haben schon einen Menschen zugrunde gehen sehen, sterben sehen an Hurerei. Ja? Das ist ein großes Geheimnis, wie Paulus sagt. Und wir gehen nochmal zum Epheserbrief. Ich kann das auch, ihr müsst jetzt nicht alles nachschlagen, ihr seht ja, es geht ja querbeet hier. Denn die Ehe ist nicht einfach so gemacht worden und damit die Menschen dann irgendwie einfach zusammen sind, sondern Gott hatte wirklich einen Plan mit der Ehe. Die Ehe ist eigentlich ein Herrschaftsinstrument Gottes. Und da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Und ich will nochmal zurück zu der Stelle, wo Paulus sagt, dieses Geheimnis, ich lese es einfach lieber vor. Und zwar in 5 war das, Epheser 5, 32, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Ja, also, er sagt vorher, Mann und Frau werden ein Fleisch. Das ist ein großes Geheimnis. Und dann sagt er, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Auch hier gibt es einen Mangel in der Übersetzung, da steht nicht ich deute, sondern ich sage es auf Christus und die Gemeinde, denn deuten sollten wir nicht, wir sollten sagen, was wir wissen und nicht deuten. Und er sagt hier eigentlich Wörter, ich sage es auf Christus und die Gemeinde. Und um zu verstehen, wie Gott sich Ehe gedacht hat, muss man auch das verstehen. Denn Mann und Frau ist eigentlich ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Ja? Denn genau wie bei Mann und Frau war es auch bei Christus und der Gemeinde. Adam musste in diesen tiefen Schlaf fallen und dann wurde Eva aus ihm gemacht. Und bei Christus ist es genauso. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann gäbe es keine Gemeinde. Und auch Jesus musste 3 Tage lang tot sein. Und aus ihm wurde die Gemeinde gemacht. Seht ihr den Vergleich? Mann, aus dem Mann wurde die Frau. Und die Frau kommt zum Mann zurück und die beiden werden eins. Und das ist ein Bild dafür, dass Jesus auch gestorben ist und aus ihm, aus seinem Material wurde die Gemeinde gemacht. Deswegen werden wir, ich glaube, da sind sich wenige bewusst, der Leib Christi genannt, weil das ganz wörtlich ist. Du bist nicht hier, weil du, also Naja, manchmal kann man ja leider in einem Verein sein, weil man einfach Ja gesagt hat. Aber wenn du wiedergeboren wurdest, dann bist du ein Teil des Leibes Christi. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Und Jesus ist gestorben und in seinem Tod wurde aus ihm die Gemeinde gebaut. Und genau wie bei Adam, ihr erinnert euch zurück, als Adam da war, kamen diese ganzen Tiere und er hat sie alle angeguckt und alle benannt, aber sie waren nicht sein Gegenüber. Und genauso ist das bei Christus auch. Ihm gefällt nichts außer das, was aus ihm gemacht wurde, was aus ihm selbst stammt. Und deswegen finde ich es immer fatal, wenn man Dinge in die Gemeinde bringen will, die aus der Welt stammen, denn die passen nicht zu Christus. Und wenn du keine Wiedergeburt hast, erlebt hast, dann passt du auch nicht hier rein. Das ist einfach so. Wenn du das nicht wirklich erlebt hast, dann komm gern und hör dir alles an, ist super, aber irgendwann musst du dich wirklich dafür entscheiden und dann wirst du wiedergeboren. Aber bei Christus ist es genauso. Er ist gestorben, die Gemeinde wurde aus ihm gemacht und jeder, der sich für Jesus entscheidet, hat Teil daran. Und eines Tages werden die beiden zu einem Fleisch werden, Christus und die Gemeinde. Und dann ist das die Braut. Das kennt ihr alle aus der Offenbarung oder woher auch immer. Dass es ein großes Hochzeitsmahl geben wird und so weiter. Und wir, die Gemeinde, zu Jesus geführt werden und seine Frau sein sollen, seine Braut sein sollen. Und das ist Gottes Plan gewesen, ja. Und das ist ganz schön viel in der Bibel drin. Und deswegen lese ich nochmal Epheser und da werdet ihr genau das sehen, dass das da drin steht komplett. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde liebt. Ne? Und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen und so weiter. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemals hat jemals sein Fleisch und so weiter. Und dann heißt es hier aber auch, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sie sich selbst, die Frau aber und so weiter. Und das muss man einfach erstmal begreifen, dass diesen Vergleich Mann-Frau und Christus und die Gemeinde. Und dann habe ich was entdeckt, denn ich habe mich dann gefragt, okay, so wie Christus die Gemeinde liebt, so sollen Mann und Frau sich lieben, sie sollen ein Fleisch sein. Und dann habe ich mich gefragt, wie soll das praktisch aussehen? Ne? Wie soll man denn sich lieben? Und dann bin ich auf Jesaja 32 gestoßen. Das solltet ihr wirklich mitlesen, das lohnt sich. Und zwar steht da, siehe, ein König wird in Ewigkeit, in Gerechtigkeit regieren. Und das ist prophetisch auf die Zeit, wenn Jesus gekommen ist. Und Jesus ist schon gekommen. Und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Ja, das ist zum Beispiel eine Gemeinde, wo Oberste da sind, die sich um alle kümmern. Und dann kommt so eine dritte Stufe. Und jeder wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Wolkenbruch. Das lese ich gleich nochmal. Also da ist ein König, der wird in Gerechtigkeit herrschen, unser Herr Jesus. Da werden Gemeinden sein, wo Oberste regieren. Und jeder wird sein wie, und das Interessante ist, hier haben sie es mit jeder übersetzt, da steht eigentlich wieder das hebräische Wort von vorhin, nämlich Ish. Eigentlich heißt es, ich habe eine Übersetzung gefunden, die das auch so macht, und der Mann wird sein, heißt es da wörtlich eigentlich. Und der Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind. Und ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Land. Und dann werden Wunder beschrieben, die passieren. Wenn diese Ordnung so herrscht, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und so weiter. Aber das ist wichtig, dass die Ehen so sind, bevor all dieses andere kommt. Und dann steht da, und der Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind, ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie Schatten eines gewaltigen Felsens. Und da fällt auf, das sind vier Sachen, die da beschrieben werden. Ein Bergungsort, ein Schutz vor Wasserbächen und so weiter. Und da sind zwei verschiedene Bereiche eigentlich angesprochen. Und das ist, glaube ich, das, wie es hauptsächlich eigentlich in deiner Ehe sein soll. Das sind die zwei wichtigen Punkte. Nämlich einmal dieser ganze Bereich, wenn man Schutz vor dem Wind, vor Wolken, vor Sonne, all das wird da beschrieben. Das ist der Bereich Bedeckung. Und das ist ein absolut biblisches Prinzip, dass Männer ihre Frauen bedecken sollen. Ja, ich beschreibe das gleich, was ich meine damit. Das war schon ganz am Anfang, als Adam und Eva gesündigt haben, haben sie auf einmal gemerkt, wir haben gar nichts an. Ne? Vorher nicht, vorher waren sie bedeckt, weil sie mit Gott noch in Verbindung waren. Dann ist die Verbindung gerissen, auf einmal haben sie gemerkt, dass sie nackt sind. Und dann haben sie versucht, dann mit so Feigenblättern sich irgendwas zu machen und das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann hat der Herr eingegriffen. Und zwar heißt es gleich in 1. Mose 3, 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Ja, der Mensch hat gesündigt, aber Gott kommt und bedeckt den Menschen. Ne? Und das ist eine Eigenschaft, die Gott von Männern erwartet. Ja, dass sie ihre Frauen bedecken, selbst wenn sie was falsch gemacht haben. Ja? Die haben ja gesündigt. Gott hätte ja dastehen können und sagen können, ja, das habt ihr jetzt davon, jetzt seht ihr endlich, dass ihr nackt seid. Warum seid ihr auch so blöd gewesen? Warum habt ihr den Apfel gegessen? Nee, er kommt und macht Kleidung für sie und zieht sie ihnen sogar noch an. Das finde ich so liebevoll einfach. Und so ist Gott. Ja, also Bedeckung ist ganz, ganz wichtig einfach. Und ich meine, wenn man mal offenen Auges, ich mein, bin ja Lehrer an der Schule, was da sofort auffällt, wenn ihr euch mal die Jungfrauen anschaut, wie die rumlaufen. Das ist genau das Gegenteil, ja, entblößend. Und ich glaube immer, wenn man die so sieht, das ist nur ein Ausdruck davon, wie es ihnen eigentlich im Inneren geht. Dass ihnen im Inneren die Bedeckung fehlt und sie deswegen so rumlaufen, wie sie rumlaufen einfach. Ne? Die Männer laufen, oder Jungen, oder wie auch immer man sagen will, laufen relativ normal rum. Kurze Hose, fertig, T-Shirt, gut ist. Aber die Mädchen, die laufen rum wie... Und das finde ich so schlimm, das so zu sehen, wie sie sich so anbiedern einfach irgendwo durch ihre Kleidung. Und da fehlt einfach die Bedeckung. Und Gott möchte das einfach, dass man das in der Ehe erlebt, dass man bedeckt ist, ja, in bestimmten Situationen, wenn jemand was sagt über die Frau oder so, ne, dass man dann aufsteht als Mann und irgendwas sagt dazu und da nicht sitzen bleibt und ja, sondern dass man sich hinstellt vor seine Frau, so, ne. Solche Dinge, das ist alles Bedeckung. Und ich habe irgendwann mal, deswegen sagte ich vorhin, wir haben andere Prinzipien, als Gott sie, glaube ich, hat. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, es war wirklich der Herr, der gesagt hat, Frauen sind nicht dazu da, sie zur Schau zu stellen. Ja? Dieser Gedanke kam mir einfach mal. Frauen sind nicht dazu da, sie zur Schau zu stellen. Aber jetzt schaut euch doch in unserer Welt mal um. Wenn man etwas verkaufen möchte, da muss man nicht der Besitzer von einem bestimmten Laden sein. Da kann man selbst eine Bibelschule leiten und Flyer drucken. Und was ist da als erstes drauf? Überall sind Frauen, Frauen, Frauen drauf. Da braucht ihr ja nur 3 Meter gehen hier raus an die nächste Bushalte und euch mal die Werbung anschauen. Aber der Herr hat die Frauen nicht dafür gedacht, dass sie dasteht für alle und gesehen wird. Also natürlich, eine Frau soll sich schön anziehen und gesehen werden, das ist aber was anderes. Aber sie ist nicht dafür da, entblößt zu werden, ja. Und Hosea spricht ganz, ganz stark von einem Geist der Hurerei. Und ich glaube, mit dem lässt man sich ein, wenn man sich so, oder wenn man nicht bedeckt wurde. Und das geht auch schon früher los. Das geht schon los, wenn man als junges Mädchen und so weiter, wenn der Papa da nicht da war und sie bedeckt hat. Ne? Wir hatten ganz oft Situationen, auch mit unserer Tochter. Und ich bin nicht so der, der gern hingeht und dann irgendwie so ernsthafte Gespräche führt mit anderen Eltern und mit Lehrern und so weiter. Aber ich wusste immer, wie wichtig das für meine Töchter ist, ne? In der Schule. Da hingehen und sagen, nein, so geht das nicht. Und das habe ich immer gemacht. Und das war für meine Tochter, da ist sie gewachsen, ein Meter. Ne? Wenn Papa in der Schule war und gesagt hat, nein, so geht das nicht. Ne? Und das ist Bedeckung. Und das ist, was Gott uns so sehr geben möchte und was, glaube ich, viele von uns auch nicht so in dem Maß erlebt haben, wie es gut gewesen wäre. Und da meine ich auch nicht nur die Frauen und Mädchen, da meine ich genauso die Jungen und Männer, die vielleicht auch ein bisschen mehr Bedeckung von ihren Vätern hätten haben können. Und da seht ihr schon, wie kaputt es bei uns eigentlich ist. Ne? Und ja, also allein wenn man, keine Ahnung, Scheidungskind oder sonst was ist, dann da fehlt ja schon der halbe Schutz. Da ist ja schon alles offen, sage ich mal, für den Feind. Das ist wirklich ernst. Und ich denke, da ist auch viel Nachholbedarf. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich irgendwo das öffentlich verkündigen darf, dass ich sage, Frauen sind nicht dazu da, zur Schau gestellt zu werden. Und unser ganzes Weltsystem ist so verdorben, dass es eben, und damit meine ich eben nicht nur irgendwelche bestimmten Läden, sondern jeder, der Werbung, ich wiederhole es einfach nochmal, weil es so wichtig ist, jeder, der Werbung machen will, der irgendwas verkaufen will, was auch immer, es werden immer Frauen dafür benutzt. Und das ist in Gottes Augen wirklich ein Gräuel. Das glaube ich wirklich. Das ist ein Gräuel in Gottes Augen. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Ursache von vielen Dingen, die wir erleben, die bei uns selber nicht so hinhauen, diese fehlende Bedeckung einfach. In verschiedenen Bereichen, wie gesagt, durch Eltern und so weiter, glaube ich, dass da viel fehlt einfach. Und der Herr ist aber nicht so. Ja? Das ist halt das Wichtige. Der Herr ist nicht so. Der Herr bedeckt. Und wir machen leider den Fehler, weil wir erlebt haben, dass es nicht so ist, schließen wir darauf, dass der Herr vielleicht genauso sein könnte. Ne? Das sagen wir natürlich nicht, weil wir ja Christen sind, aber tief drin haben wir das Problem, dass wir vielleicht nicht unbedingt so davon überzeugt sind. Und ich meine, und das ist immer, was wir auch verstehen müssen, der Herr hat Eltern eingesetzt auf dieser Erde. Ja? Manche sagen immer, Herr, mach du, und dann sagt der Herr immer, nee, ich habe dich doch eingesetzt dafür. Und der Herr hat auch die Eltern eingesetzt. Und die Eltern oder Ehemänner und so weiter, die können viel Mist bauen. Und der Herr wird sie eines Tages auch richten dafür. Definitiv, wenn sie keine Vergebung haben. Aber es ist so, der Herr hat eingesetzt, Eltern, Ehemänner, und die können das falsch machen. Aber der Herr will es wieder gerade machen. Und eine andere Sache, die da noch auffällt, in Jesaja 32, also ich sage nochmal, der Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Wolkenbruch. Und hier steht auch, und wie Wasserbäche in dürrer Gegend. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Wie Wasserbäche in dürrer Gegend. Auch das soll ein Mann sein. Er soll wie ein Wasserbach sein, ja? Wow. Das klingt doch cool, oder? Amen. Wäre das nicht schön? Ich frage mal die Frauen, wäre das nicht schön? Wenn der Mann wie ein Wasserbach ist zu Hause? Das wäre doch was, oder? Wie kann er das denn sein? Wie kann er ein Wasserbach sein? Ja, das lesen wir auch im Korintherbrief. Das will ich euch auch vorlesen. Im 1. Korinther immer noch. Ja, im 1. Korinther 11 ist das. Ich lobe euch aber, ab Vers 1 lese ich. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber der Mann. Des Christus Haupt aber Gott. Und da machen einige wieder draus, ja, da muss die Frau ja und so, ne? Ich bin ja ihr Haupt. Aber sie überlesen, dass sie selber auch ein Haupt haben, ja? Und wenn Christus mein Haupt ist, dann werden ganz schön viele Wasserbäche durch mich fließen. Ja? Und wenn ihr allein mal, macht euch mal die Mühe, schaut mal in den Evangelien, da kommen euch die Tränen, sage ich euch, wenn ihr mal betet, Herr, zeige mir, wie Christus Gott den Vater liebt und wie sehr Gott der Vater Christus liebt. Ja? Macht das mal, macht euch die Mühe, sagt, Herr, zeig mir das. Das ist so eine liebevolle Beziehung, das könnt ihr euch nicht vorstellen, zwischen Christus und dem Vater. Und Jesus hat solche Sätze wie gesagt wie, ich bin niemals allein, denn der Vater ist alle Zeit bei mir, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Stellt euch doch bitte mal solch ein Leben vor. Christus wäre alle Zeit bei euch. Ihr werdet alle Zeit wirklich, ich nenne das so, in der Gegenwart Gottes. Ja, wäre das nicht schön? Nö. Wäre nicht toll. Das ist, was Gott uns geben möchte. Er möchte uns geben, dass wir seine Gegenwart wirklich erleben. Deswegen sage ich, macht euch die Mühe, ich will euch das nicht erzählen, müsst ihr selber machen, in die Evangelien schauen, wie sehr die beiden, was die für einen Umgang miteinander hatten. Und wie, und ihr merkt das ja selber aus den Evangelien, wie voll Jesus ist, ne? Wie voll von Kraft, von Freude, von Liebe, von all dem. Und wenn ihr euch das auch wünscht, also ich wünsche mir das auf jeden Fall. Das ist gut, sind wir schon zwei. Sage ich jetzt ganz provokant, zwei bisher. Ja, das ist, was Gott uns geben möchte. Und dafür hat er die Ehe eingesetzt. Und wenn du immer noch daran dabei bist, an deiner Ehe zu doktoren, dann kann ich dir sagen, lass es sein. Denn das ist Gottes Plan für die Ehe. Gott ist das Haupt von Christus. Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Ja? Das ist ja eine Linie, seht ihr die, die wirklich fließt von Gott zu uns. An einer Stelle heißt es, Gott ist der Einzige, der Leben in sich selbst hat. Und damit ist nicht unser physisches Leben gemeint, sondern dieses echte Leben, ja. Das, was wirklich toll ist, wenn man es mal geschmeckt hat. Ich hoffe, ihr habt das alle schon mal geschmeckt, denn es ist wirklich grandios, dieses Leben. Und das ist, was Gott machen möchte. Und dafür hat Gott sich die Ehe gedacht. Ja, er hat sie nicht gedacht, dass wir da so auf so einem Kriegsschauplatz gegeneinander kämpfen und versuchen, uns irgendwie da durchzuhangeln und endlich weiß ich, dass der andere blöd ist. Dafür hat sich Gott nicht die Ehe gedacht, ja. Sondern er hat sie, und er hat, ich will es euch, zu euch Männern sagen, er hat euch da eingesetzt, ein Gefäß zu sein, durch das Gott fließen kann in eure Familie. Ist euch das klar? Ja, also ich sage das auch zu mir natürlich. Und dann stellt euch doch mal vor, was mit der eigenen Frau passiert, wenn man so ein Wasserbach ist, wie die auf einmal blühen kann, ja? Und all den Unverheirateten sage ich, ihr müsst unbedingt alle in den Wind schießen, die nicht so sind, ja? Nicht an irgendwelche selbstverliebten Typen hängen, die nur sich selber im Blick haben, denn von denen fließt kein Wasser. Ja? Und das ist wirklich Gottes Plan. Und das ist auch eine gute Nachricht, dass du nicht an deiner Ehe rumdoktoren möchtest. Denn solange du an deiner Ehe doktorst, hast du das noch nicht verstanden. Dann guckst du noch auf das Fleisch und guckst da, wie kriege ich den besser und wie kriege ich mich besser und wie wird alles besser. Weißt du, was der Schlüssel ist zu so einer Ehe, wo wirklich Gottes Leben durchfließt? Und ich sage euch, das ist auch nicht nur für uns gedacht. Ja? Wenn eine Ehe so ist, wie werden dann wohl die Kinder sein? Und was werden die anderen abbekommen, die Nachbarn und so weiter, die so eine Ehe sehen, ja? Wo der Mann ein Gefäß ist, also Bedeckung und Versorgung einfach bringt in die Familie, das wird, glaube ich, schon auffallen. Ja, gern. Ja, genau. Finde ich super, dass du das fragst. Ja, sonst hätte ich das vergessen. Gott hat ja für alles vorgesorgt, für jeden Fall. Das müssen wir wirklich mal glauben langsam. Gott hat für uns vorgesorgt. Ja? Und er hat, wenn wir das sehen könnten, was Gott für ein Leben der Fülle für uns hat, dann würden wir freiwillig all den Plunder wegschmeißen. Ja? Wenn wir das sehen, wenn wir diese Vision hätten von dem, was auch Gemeinde sein soll, wie voll es hier sein soll von Gottes Gegenwart und wie wirklich gefüllt wir sein sollen, dann würden wir alles andere wegschmeißen. Und wir sind aber die, ja eigentlich die, die, da sind wir wieder im Paradies, wo die Schlange sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass man alle Zeit in seiner Gegenwart leben kann. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ja, er hat es gesagt, aber wir glauben ihm das nicht so ganz. Und genauso hat Gott auch für diejenigen gesorgt, wo die Ehemänner nicht gläubig sind. Denn das Alte Testament haben wir immer als Bild, um das Neue zu verstehen. Ja? Wie war es denn im Alten Testament, wenn der Mann nicht mehr da war? Wer kennt sich aus? Wie bitte? Wie bitte? Achso, dann, ganz genau so ist es, ne? Dann sollte der Bruder die Frau heiraten. Gott hat für Bedeckung gesorgt, ja? Eine Frau steht nicht allein da. Wenn der Mann ausfällt, ist der Bruder da. Und du bist hier in der Gemeinde, wo die Brüder und Schwestern da sein sollen und dich voll mit Wasser überfluten sollen, ja? Und das ist auch gleichzeitig eine Ermahnung an alle Brüder, die hier sind und Schwestern. Werdet voll Geistes. Ne? Und es gibt kein Hindernis, dass Gott das machen kann, dass wir voll Geistes werden. Gott ist nicht geizig. Ja? Und wenn wir anfangen zu beten und die Bibel zu lesen und zu sagen, Herr, ich will mehr von dir und uns an Verheißungen klammern, wie wer Gott sucht, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und wer sich Gott naht, dem naht sich Gott. Dann kann hier wirklich, auch in eurer Gemeinde, wirklich Gottes Gegenwart wirklich richtig so voll sein, dass du voll gesättigt hier rausgehst. Deswegen hat Gott die Brüder eingesetzt. Ja? Und Gott hat dafür alles gesorgt. Und das wollte ich eben sagen, der Schritt dahin zu so einer Ehe, ist in meinen Augen nicht Eheseminare und Unterhaltung bei Kerzenschein und was ich auch schon gehört habe, dann liegt man auf dem Boden und redet miteinander Kopf an Kopf und weiß ich, was man da alles für Gedankenaustausch erleben kann und auch von Christen, die erfinden solche total abstrusen Methoden. Nein, der Schlüssel dahin zu so einer Ehe ist, dass du anfängst, das zu glauben, dass es so ist, dass Gott es so eingesetzt hat. Ja? Gott hat für jeden hier eine fantastische Ehe. Für jeden. Ob alt, ob jung, ob noch nicht verheiratet oder nicht. Gott hat sich das Ganze ausgedacht. Ja? Mit den Wasserbächen und mit dem Schutz und so weiter. Deswegen meine ich, also ich zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht der Typ, der sowas, da was ich sagte, da in die Schule gehen und dann damit reden und so weiter. Aber Gott hat das gemacht einfach, ne? Dass ich da hingehe und so weiter. Und es kommt nicht darauf an, was du für ein Typ bist oder ob du das kannst oder ob du damit Probleme hast oder was auch immer. Es kommt darauf an, ob du bereit bist, ihm zu glauben, dass er so einen mega, mega tollen Plan hat mit Ehe und dass du ein ganz normaler Mensch bist, den er auch geschaffen hat für diesen tollen Plan. Ja? Und du keine Ausnahmen bist, denn es gibt keine Ausnahmen. Wenn du Mann oder Frau und verheiratet bist, dann bist du in diesem Plan automatisch drin. Ja, also da gibt es nicht, ja bei mir funktioniert das nicht, weil ich ja so und so bin. Und ich sehne mich nach dem Tag, liebe Leute, an dem das sichtbar wird. An wirklich die Gegenwart Gottes aus Ehen herauskommt. Und Menschen wirklich, ja einfach wirklich erfasst werden von dieser Liebe, die aus einer Ehe rauskommt. Ne? Und einfach wirklich das Erleben. Und genauso sehne ich mich danach, dass es auch in Gemeinde normal ist, dass Gottes Gegenwart da ist, dass Gottes Geist wirklich da ist. Und er möchte das tun. Wir sind die, die sagen, nee, ja, vielleicht will er, aber und vielleicht müssen wir erstmal. Nein, der Schlüssel dahin ist Glauben. Ja? Wir müssen ihm glauben, dass er das tun möchte. Und dann werden wir das auch erleben. Und das ist echt mega ernst, ehrlich gesagt. Das ist kein freiwilliges Zusatzpaket. Gibt, glaube ich, nichts Abtörnenderes für Nichtchristen als Christen, die nicht glücklich aussehen, oder? Ja. Also, das ist, glaube ich, ja, ich habe da was für dich. Nee, danke. Sieht jetzt nicht so attraktiv aus. Ja? Und das ist, was Gott uns aber geben möchte. Und ich sehne mich danach, liebe Leute, ich sage euch das, ich bin ja erst 33, aber trotzdem denke ich manchmal, ich bin schon 100, weil ich mich so danach sehne, dass Gottes Gegenwart in seiner Gemeinde ist. Und dass nicht Menschen zusammenkommen und über weiß ich was labern, sondern wirklich Gottes Gegenwart einfach da ist. Ja? Und wisst ihr, da sind so viel, oh, da weint man in der Gegenwart Gottes, ja. Wenn man einfach so ergriffen ist und das Normale ist. Und das ist, glaube ich, was Gott uns normal jeder Gemeinde geben möchte. Nicht irgendeiner in Amerika da, die weiß ich was hat und den Star-Prediger, sondern jedem. Und wir sind hier, um zu sagen, Gott, wir glauben dir, dass du es machen willst und du darfst uns zeigen, was uns davon abhält. Ja? Und das möchte ich auch noch einfach als letzten Gedanken dazugeben. Wenn wir das nicht so gelernt haben, ne, durch Väter, Ehemänner, was auch immer, dann können wir damit auch zum Gebet kommen und sagen, Herr, nimm das weg, was ich da erlebt habe. Ne? Auch als junge Männer genauso. Wenn man, also ich meine, ich sage mal, Sabine und ich, wir sind mit ganz schlechten Bedingungen, also von Gott aus gesehen, mit schlechten Bedingungen in die Ehe gestartet, weil wir auch ganz viel Mist erlebt haben einfach vorher. Ne? So wie fast jeder hier im Raum, wenn wir ehrlich sind. Kann einer die Hand heben, der sagt, nö, ich habe das total erlebt alles. Es floss. Ne? Und Gott will das gerade machen einfach. Ne? Und das sind ja alles die Stellschrauben des Feindes, mit dem er die Ehe kaputt machen will von vornherein. Und mit Schuldgefühlen und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die entstehen, weil man selber das nicht erlebt hat, diese Bedeckung. Ne? Und auch viele andere Sachen, dass man sich schämt und all diese Dinge da. Das ist alles nur, weil man das nicht erlebt hat, diese Bedeckung, diese Versorgung, all das. Ne? Hat man sich andere Dinge gesucht, die einen glücklich machen und so weiter. Ich brauche da gar nicht so ins Detail gehen. Da kann man auch beten für. Ja? Oder segnen, haben wir auch schon. Vielleicht erzähle ich das noch ganz kurz am Ende. Ich bin gleich fertig. Das mit dem Segnen, ne? Das haben wir oft erlebt. Dass wirklich erwachsene Menschen da saßen da vor uns, manchmal 50 Jahre alt, und wir haben die dann gesegnet, wo die von ihren Eltern nicht gesegnet wurden, und die haben Rotz und Wasser geheult. Ne? Wir haben gesagt, dein Vater, deine Mutter hat dich nicht gesegnet, ne? Dann tun wir das jetzt stellvertretend an der Stelle. Und wo soll man das denn lernen, wenn diese Verbindung schon so früh abgeschnitten wurde? Wo willst du das denn lernen, ein Ehemann zu sein, wenn das alles durchtrennt wurde? Geht ja nicht. Und die Verbindung zu Gott ist dann nicht da. Und dann kommt man zu Gott und sagt, so, jetzt alles vorwärts und alles ist super von vornherein und so weiter. Aber oft erlebe ich es zumindest, widersprecht mir gern, was Jeremia sagt. Da redet er über die Hirten und sagt zu den Hirten, ihr heilt den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagt, Friede, Friede, aber da ist kein Friede. Ne? Wie oft setzen sich denn Leiter hin und machen das, ne? Wirklich in die Tiefe gehen einfach. Und das fehlt so. Da finde ich, ist viel Mangel. Und es sind so viele, auch Christen, die sich eben mit diesem eben genannten Thema quälen und einfach da nicht rauskommen. Aber Gott will das wegmachen und uns wirklich fantastische Ehen geben. Ja, ich bete einfach noch, ja? Und lasst euch das von Gott zeigen, wenn ihr Gebet braucht oder so. Susanne ist ja auch mit da. Ja, Jesus. Ja, so wie ich es am Anfang gesagt habe, Herr, ich weiß nicht, fühle mich manchmal so unfähig, das alles zu sagen, was du möchtest, Herr. Aber Jesus, ich habe diese Sehnsucht danach, Herr, dass deine Gegenwart hier ist, Herr. Und hier sind auch einige, die diese Sehnsucht auch haben, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du diesen Geist des Unglaubens vertreibst, Herr, der uns sagt, das geht nicht und da muss man erst und alles, und uns Glauben schenkst, Herr, für die Ehen, Herr, Ich bitte dich, Herr, dass das einfach kommt, Herr, dass das, was du machen willst, dass das einfach durchkommt, Herr. Und ich bitte dich so, Herr, wir haben das kennengelernt, Herr, dass du wirklich der Löser aller Probleme bist, Herr. Als ich zu dir kam, da war es ganz finster, Herr, und es gibt nichts, das du nicht angepackt und ins Licht und heil gemacht hast. Und alles hast du uns erworben, Herr, auch körperliche Heilung, all diese Dinge hast du für uns, Herr. Und wenn wir nur deiner Stimme gehorchen, Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du einfach redest auch zu jedem Einzelnen, Herr, und ihnen einfach so eine Vision schenkst, wie schön es ist, in deiner Gegenwart zu leben, Herr, und wirklich in diesen Fluss hineinzukommen, Herr. Und ich bitte dich für jede Ehe, Herr, dass du diese himmlische Kette, nenne ich sie, Gott das Haupt, Christus das Haupt, der Mann das Haupt, die Frau das Haupt, Herr, dass du das einfach zeigst jedem, Herr, wie schön das ist, Herr. Und einfach, ja, wir Christen da hinkommen, so voll zu sein wie Jesus, Herr, und einfach voll von deinem Geist zu sein, Herr, und dich zu suchen und eine Sehnsucht danach zu bekommen, dass du wirklich hier einfach sein kannst, total, Herr. Und ich bitte dich auch für alles, was blockiert, Herr, dass du das wegnimmst, Herr, und dass du einfach jedem zeigst, was du für eine fantastische Ehe geplant hast, Herr, dass du diesen Gedanken festmachst, die Ehe ist ein Herrschaftsinstrument, Herr, durch das deine Herrlichkeit auf diese Erde kommen soll, Herr, und dass die Leute aufhören, an ihrer Ehe zu doktoren, Herr, und anfangen zu glauben, Herr, dass du Ehe gemacht hast und dass es so fantastisch ist und so schön einfach, Herr, und dass wir einfach wirklich in 2-3 Jahren hier, weiß ich, zusammenkommen und merken, ja, die Gegenwart Gottes hat zugenommen in unserer Mitte, Herr. Ich bitte dich, dass du wirklich kommst einfach, Herr, und einfach deine Dinge machst, Herr Jesus. Amen.